Wie sieht Gott eigentlich seine Gemeinde? Diese Frage habe ich mir einmal gestellt in der Vorbereitung für den heutigen Sonntag. Und ich möchte einfach einmal ein paar Bilder vorstellen über Gemeinde, wie Gott sie sieht, damit wir ein tieferes Verständnis davon bekommen, was Gemeinde Jesu eigentlich ist und wie Gott seine Gemeinde sieht. Und da gibt es im Neuen Testament so verschiedene Vergleiche und Bilder, die uns gegeben sind. Und von denen können wir natürlich heute Morgen nur einige wenige betrachten. Aber diese Bilder, denke ich, können uns schon einen guten Einblick vermitteln, was Gott eigentlich meint. Übrigens, diese Bilder sind ja, wie wir alle wissen, rund 2000 Jahre alt. Und sie sind seit 2000 Jahren verständlich und nachvollziehbar. Und das muss erstmal jemand nachmachen, heute ein Beispiel zu nennen, dass man in 2000 Jahren auch noch verstehen wird. Ich finde, das ist genial. Das erste Bild, das ich vorstellen möchte und das, über das ich ein paar Gedanken sagen will, ist die Gemeinde als Herde. Dass Jesus seine Gemeinde als Herde bezeichnet, ist ja eigentlich eine faszinierende Vorstellung. Er, Jesus, der Hirte, und auf der anderen Seite wir als seine Gemeinde, die Herde. Und ich denke, Jesus möchte damit deutlich machen, zunächst mal oder als ganz, ganz wichtigen Punkt, das ist die Versorgung, die Gott seiner Gemeinde zukommen lässt. Bekanntlich geht es hier bei dem Begriff der Herde in der Bibel ja um eine Schafherde. Und bevor wir uns jetzt an diesem Bild allzu sehr erfreuen, gebe ich zu bedenken, Schafe sind unglaublich feige, dumm und wehrlos. Das ist leider so. Sie lernen gerade noch, das habe ich gelesen, weiß ich auch nicht, ob das stimmt, aber ich nehme es mal an, sie lernen gerade noch, auf das Scheppern eines Futterkessels zu reagieren. Es ist völlig unmöglich, sie zu dressieren. Und vor Gefahren, das wissen wir, kann sich eine Schafherde weder wehren, noch lernt sie aus der Erfahrung. Schafe fressen übrigens auch im Gegensatz zu den wählerischen Ziegen nahezu alles, was ihnen vor die Nase kommt. Selbst allen möglichen Unrat, den sie zusammen mit dem Gras aufnehmen. Wie ideenlos sie sind, zeigt sich auch am leichten Spiel, das Wölfe und Bären und andere möglichen Feinde mit ihnen haben. Diese Feinde können offensichtlich ganz gemütlich heranspazieren und sich bedienen. Schafe sind eben Schafsköpfe. Der bekannte Zoologe Alfred Brehm schreibt in seinem Werk Brehms Tierleben über das Schaf: Seine Furchtsamkeit ist lächerlich, seine Feigheit erbärmlich. Jedes unbekannte Geräusch macht die Herde stutzig. Blitz und Donner und Sturm und Unwetter bringen sie gänzlich aus der Fassung. Warum Gott nun ausgerechnet diesen Vergleich für uns Menschen wählt, das will ich jetzt im Rahmen dieser Predigt heute nicht vertiefen. Aber wenn wir einmal nachdenken, verhalten wir uns nicht vielleicht auch oft recht dumm? Nehmen wir nicht auch neben unserer geistlichen Nahrung so manchen Müll mit auf? Und meinen wir nicht auch oft, hinter dem Zaun sei das Gras grüner und saftiger als auf dem eigenen Weideplatz? Die Antwort mag sich jeder selbst geben. Wie nötig haben wir da den guten Hirten, der uns im Auge behält, der uns bewahrt vor gefährlichen Wegen, der uns vor Gefahren bewahrt, der uns auf die Schulter nimmt, der uns verbindet und nach Hause trägt, wenn wir abgestürzt sind. Der Hirte versorgt die Herde mit allem Nötigen, er bewahrt sie, er kümmert sich um sie, er hat einen Blick auf sie. Er kennt die Entwicklung der einzelnen Tiere und weiß genau, was erforderlich ist und was wichtig ist für jedes Einzelne. Er versorgt die Herde. Jesus sagt selbst in Johannes 10, Vers 11, ich bin der gute Hirte. Und er sagt weiter, der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Es ist ein Privileg, zu dieser Herde, zum Volke Gottes zu gehören. Die Herden übrigens bringen Nachwuchs aus sich selbst hervor. Da wird in aller Regel nichts hinzugekauft oder getauscht oder auf andere Weise vermehrt, sondern in die Herde wird man hineingeboren. Und wenn man in eine Herde hineingeboren ist, dann ist es sicherlich ein sehr großes Vorrecht, dazuzugehören. So soll es auch in der Gemeinde Jesu sein. Da ist Volk Gottes unterwegs, lebendig und fruchtbar. Und dort, wo pulsierendes Leben ist, wo Menschen in die Herde Gottes integriert sind, wo sie versorgt werden mit allem Geistlichen und auch Natürlichen, mit allem Göttlichen und auch allem Menschlichen, da werden sie fruchtbar sein und Neues hervorbringen. Neue Menschen, neue Gaben, neue Kraft. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte, der sein Leben lässt für seine Schafe. Nahezu unvorstellbar, was Gott für dich und mich investiert hat, indem er seinen Sohn gab, der sein Leben gelassen hat, damit wir Leben haben und damit Teil der Herde Gottes sein dürfen. Und Jesus wacht über seine Herde. Er ist der gute Hirte, der uns alle führt, der uns alle leitet. Die Frage ist, die an uns geht, hast du Anteil an der Gemeinde Gottes, an der Herde Gottes? Bist du hineingeboren worden? Hast du deine Schuld und Sünde bekannt und gesagt, Herr Jesus, hier bin ich. Ich möchte Teil deines Volkes, deiner Herde werden, die du im Blick hast, die du versorgst, die du nährst. Wenn nicht, dann nutze diesen Tag heute, rufe den Namen Jesu an. Er ist der gute Hirte und er möchte es auch gerne für dich sein. Was macht einen Hirten aus? Vollkommene Hirtenqualitäten sehen wir an Jesus. Er lässt sogar sein Leben für die Schafe. Er hält die Herde zusammen und wir wissen, Schafe brauchen aneinander. Es sind einfach Herdentiere. Sie brauchen die Wärme und den Schutz, den die Herde bietet. Aus diesem Grunde bieten Kirchen und Gemeinden auch nicht einfach nur einen Predigtversand oder Fernkurse an, sondern sie rufen zusammen, unter Gottes Wort, in die Gemeinschaft, zu Gottesdiensten. Allein bist du in Gefahr. Bären, Wölfe und Satan, der brüllende Löwe, haben leichtes Spiel, dich zu verschlingen, wenn du allein unterwegs bist. Der Hirte dagegen, der sorgt sich um den Einzelnen. Er beobachtet jedes Tier und kennt seine Stärken und Schwächen. Er kann jedes mit Namen rufen. Er kennt die Schwachen, die leicht untergehen. Er kennt auch die gestressten Muttertiere. Er kennt auch die Kampfhähne und die egoistischen Böcke. Und er führt jedes Einzelne zum Wohl des Ganzen. Keines geht in der Masse unter. Er baut das Vertrauen der Schafe auf. Beziehungen sind ihm wichtig. Und wenn Schafe auch dumm sind, so sind sie offensichtlich doch in der Lage, den Hirten so gut zu kennen und zu erkennen, dass sie auf ihn hören und ihm vertrauen und seiner Stimme folgen. Diesen Hirtendienst für seine Herde hat Jesus dann auch als Leitungsfunktion eingesetzt. Es gibt in den Gemeinden Menschen, die den Hirtendienst tun, die sich um andere kümmern, die warmherzig sind, die wahrnehmen, wie es dir geht. Und auch das Unausgesprochene fühlen und erkennen, das ist eine große Gabe. Ein Hirte beobachtet und nimmt wahr, richtet Menschenherzen auf, tröstet, ermutigt, betet, geht dem Einzelnen nach. Ein großartiges Amt, das Jesus in seine Gemeinde hineingegeben hat. Ein zweites Bild. Gottes Wort bezeichnet uns an anderen Stellen als Gottes Bau, als geistliches Haus, gar als heilige Priesterschaft. Petrus schreibt in 1. Petrus 2, Vers 5, und auch ihr als lebendige Steine erbaut euch zum geistlichen Hause und zur heiligen Priesterschaft. Das ist nun etwas total anderes als eine Herde. Eine Herde ist etwas Lebendiges, etwas Quirliges, etwas, was durcheinander läuft. Das gerät auch manchmal in Unordnung, sodass wieder Ordnung geschaffen werden muss. Da ist immer Leben, da gibt es auch immer ein Auf und Ab. Und für eine Herde ist das etwas völlig Normales. Bei einem Bau dagegen ist es anders. Wenn uns das Wort Gottes sagt, ihr seid Gottes Bau, dann geht es um etwas ganz anderes in der Gemeinde. Da geht es um Strukturen, um Systematik, um Visionen. Ein Bau ist sehr, sehr strukturiert. Da geht es um geordnete Abläufe. So ein Bauablauf, wenn wir uns das mal vor Augen führen, das geht ja sehr unaufgeregt und ordentlich voran, in der Regel jedenfalls. Da wird eben nicht zuerst das Dach errichtet und dann das Fundament, sondern alles geht schön der Reihe nach. Auf einer Baustelle, da geht es manchmal zu wie auf einem Ameisenhaufen und trotzdem kommen die richtigen Materialien zur richtigen Zeit, an die richtige Stelle und die richtigen Leute sind auch da. Der Dachdecker läuft nicht schon am ersten Tag rum und freut sich, dass er irgendwann auch mal was zu tun bekommt, sondern er kommt zur richtigen Zeit, an die richtige Stelle, mit dem richtigen Material, mit den richtigen Fachkräften, damit alles ordnungsgemäß zusammengefügt werden kann. Ich gehe jetzt mal von einem normalen und üblichen Bauablauf aus und bitte euch gedanklich nicht an den Flughafenbau in Berlin-Brandenburg zu denken. Die Aufforderung Jesu macht zu Jüngern, hat ja auch sehr viel mit Systematik zu tun, hat sehr viel mit Strukturen zu tun. Gott ist ungeheuer strukturiert. Wenn wir unseren Körper nur mal anschauen, wie genial alles funktioniert und strukturiert ist. Nichts kommt durcheinander, alles ist wohlgeordnet. Selbst im Kleinsten innerhalb der Atome und innerhalb des ganzen Universums ist alles ganz genau strukturiert. Die Sonne weicht nicht einen Millimeter von ihrer Bahn ab, sonst ging es uns nämlich sehr, sehr schlecht. Wir würden entweder erfrieren oder gebraten werden. Alles hat seine Ordnung. Gott ist ein ungeheuer ordentlicher Gott. Die ganze Schöpfung ist integriert in die von Gott erdachten Strukturen. Die Gemeinde Jesu ist der Bau des lebendigen Gottes und wir merken schon, für dieses Bild brauchen wir jetzt keinen Hirten, sondern einen, der strukturiert denkt, der genau über den nächsten Schritt nachdenkt, der kalkuliert, der Visionen hat, der weiß, was wann und wo dran ist. Ein Bauleiter praktisch, der die Übersicht hat, der alles koordiniert, bei dem alle Fäden zusammenlaufen. Eine völlig andere Aufgabe als das Hirtenamt, aber genauso wichtig. Wenn hier von lebendigen Steinen die Rede ist, dann ist das ja eigentlich eine völlig abwegige Verbindung, denn es gibt ja wohl nichts Toteres als Steine. Und trotzdem sagt Petrus, ihr seid lebendige Steine. Wir alle, die wir zu Gottes Bau gehören, sind lebendige Steine, die ihre Funktion haben, die ihre Abmessungen haben, die ihre bestimmten Eigenschaften und Fähigkeiten haben und die eingebaut werden sollen in dieses Haus Gottes. Eine völlig andere Dimension als das Bild von der Herde, denn hier geht jetzt alles sehr geordnet zu. Kein Stein springt aus der Mauer, habe ich jedenfalls noch nie gesehen. Alle kennen ihren Platz, alle bleiben an der Stelle, wo sie hingesetzt sind. Und solch ein ordnungsgemäß errichteter Bau übersteht in aller Regel Jahrhunderte. Leute ziehen aus und ein, politisch und wirtschaftlich gehen die unterschiedlichsten Zeiten und Umstände darüber hinweg. Aber der Ziegelstein bleibt unverrückt an seiner Stelle, wo er eingebaut wurde. Denn so ein Haus ist eben auf lange Zeit ausgelegt. Und wenn es nicht gerade durch große Naturkatastrophen oder kriegerische Handlungen zu Schaden kommt, überlebt so ein Bauwerk Generationen von Menschen. Genauso unzerstörbar soll auch die Gemeinde Jesu sein. Wichtig ist allerdings, dass du als Ziegelstein nicht irgendwo allein im Hof oder im Garten rumliegst, sondern dass du integriert bist in diesen Bau Gottes. Ein Stein nämlich oder auch ein Steinhaufen, der nur so auf dem Hof herumliegt, der ist nicht viel wert. Man stolpert höchstens darüber und ärgert sich an ihm. Deinen Wert bekommst du erst, wenn du eingebaut bist in dieses Haus Gottes. Und zwar genau an der Stelle, wo du hinpasst, die deinen Fähigkeiten entspricht und für die Gott dich fähig gemacht hat. Da bist du und da bleibst du in der Regel dann auch, solange dieser Bau steht. Sonst gäbe es nämlich an der für dich vorgesehenen Stelle ein Loch. Das ist auch nicht so sehr schön. Also lass dich einbauen in das Haus Gottes, bleibe nicht daneben liegen, es ist noch Platz da, genau für dich. Und unvermittelt geht Petrus ja in diesem Vers dann auch vom geistlichen Haus in das Bild von der heiligen Priesterschaft über. Die Zugehörigkeit zum Hause Gottes bedeutet nie nur stille Teilhabe, sondern immer auch aktiven Dienst. Alle sind ermächtigt zu tun, was sonst Priestern vorbehalten ist, den Priesterdienst zu tun, nämlich Gott zu dienen und Gott auch den Menschen nahe zu bringen. Lasst uns in das Haus Gottes hineinschauen. Haus Gottes ist ja auch eine Begegnungsstätte mit Gott und mit anderen. Da ist zum Beispiel unser Gottesdienst am Sonntagmorgen. Der Schreiber des Hebräerbriefes ermahnt uns in Hebräer 10, Vers 25, verlasst die Versammlungen nicht, wie einige zu tun pflegen. Das ist ein wichtiger Punkt in unserem geistlichen Leben. Haus Gottes ist Begegnungsstätte. Wir müssen unserem Gott immer wieder neu begegnen. Darin liegt ein unsagbar großer Segen. Nicht gemeint ist die Begegnung einmal, vielleicht vor 20 Jahren. Auch nicht gemeint ist die Begegnung regelmäßig, jedes Jahr zu Weihnachten. Jesus will uns immer wieder neu und so oft wie möglich begegnen. Von der ersten Gemeinde heißt es sogar, sie waren täglich beisammen. Jesus möchte uns begegnen, wenn wir hier zusammenkommen, wenn wir ihn gemeinsam loben, wenn wir unsere Herzen öffnen, wenn wir ihn ehren, wenn wir uns untereinander dienen mit den Gaben, die er uns gegeben hat. Das ist Gottes Wille. Natürlich ist Gott auch zu Hause bei uns. Aber die Gemeinde, die Gemeinschaft der Heiligen hat noch eine ganz andere Dimension und noch ganz andere Verheißungen. Gott ruft uns zu sich in seine Gegenwart, zu einer Begegnung im Hause Gottes. Und Gottes Gegenwart verändert Menschen. Nichts verändert Menschen mehr als die Gegenwart Gottes. Als Jesus bei dem Oberzöllner Zachäus einkehrt, diesem Gauner, da hat er keine große Rede gehalten. Er hat auch nicht gesagt, schön hast du es hier, schöne Klamotten und der Teppich ist auch geklaut und mit deinen Sesseln hast du auch jemanden über den Tisch gezogen. Und ich will erst gar nicht nachdenken, woher du das hast, was wir hier essen. Der Zachäus wäre ja immer kleiner geworden, dabei war der schon so klein, der wäre ja verschwunden. Nein, Jesus setzt sich einfach in den geklauten Sessel und ist nur einfach da. Und die Gegenwart Jesu, die verändert diesen Mann völlig. Das Einzige, was uns verändern kann, ist die Gegenwart Gottes in unserem Leben. Deswegen ist es wichtig, dass wir immer wieder ganz bewusst in die Gegenwart Gottes kommen, ihm begegnen. Manchmal spüren wir die Gegenwart Gottes ganz deutlich in unserem Leben. Manchmal ist die Begegnung mit Jesus auch ganz unscheinbar und unspektakulär. Aber sei sicher, sie verändert dich. Komm in das Haus Gottes und verlass die Versammlung der Heiligen nicht. Sei ein Teil des Hauses Gottes, an der richtigen Stelle eingefügt in diesen Bau. Der Leib Christi ist das dritte und letzte Bild, über das ich heute ein paar Gedanken sagen möchte. Er, Jesus, das Haupt der Gemeinde und wir die Glieder. Paulus schreibt in 1. Korinther 12, Vers 27, ihr aber seid der Leib Christi und jeder von euch ein Glied. Der Leib ist ja eine fantastische Einrichtung. Das fängt an mit dem kleinsten Splitter, den du im Finger hast. Da sorgt sich der ganze Leib und das Leben geht erstmal nicht weiter, als wäre nichts geschehen. Sondern der ganze Leib ist damit beschäftigt und befasst, diesen Fremdkörper, den man eigentlich kaum sehen kann, wieder loszuwerden. Einfach deshalb, weil er nicht dahin gehört und außerdem tut es vielleicht auch noch ein bisschen weh. Der Körper ist wunderbar eingerichtet. Ein Glied hilft dem anderen. Wenn man sich verletzt hat, dann heilt das auch wieder zu. Das hat Gott einfach so eingerichtet. Alles funktioniert, alles hat seinen Platz, alles ist aufeinander abgestimmt, alles ist eine wunderbare Einheit. Oder hast du schon mal am Samstagmorgen gedacht, ich gehe jetzt in die Stadt und deine Beine verweigern sich, nein, wir nicht, wir bleiben hier. Wenn das der Fall wäre, hättest du ein Riesenproblem. Aber das kommt so gut wie nie vor. Auch ganz automatisch, wenn du rechts eine Tasche trägst und sie irgendwann zu schwer wird, dann wechselst du in die linke Hand um, ohne darüber nachzudenken. Und die linke Hand verweigert sich auch nicht mit dem Argument, nee, ich nicht, das hast du selbst gekauft, das schlepp mal schön allein nach Hause. Das passiert alles nicht. Warum denn nicht? Weil alle Glieder des Leibes von einer einzigen Zentrale gesteuert werden. Was wir tun oder nicht tun, ob wir reden oder schweigen, ob wir stehen oder sitzen oder liegen, alles wird in unserem Kopf entschieden und gesteuert. Und ohne darüber nachzudenken, ist im Leib jedes Glied für das andere da und funktioniert einfach. Und dann gibt es Dinge, die sind sichtbar und es gibt Dinge, die sind nicht sichtbar und es gibt Dinge, die sind spürbar und andere Dinge wieder, die sind nicht spürbar. Und wenn du Glück hast, dann hast du zum Beispiel in deinem Leben deinen Magen noch nie gefühlt, noch nie gespürt. Herzlichen Glückwunsch, dann ist alles in Ordnung. Wenn du nämlich anfängst, deinen Magen zu spüren, ist in der Regel irgendwas nicht in Ordnung. Es gibt einfach Dinge, die fühlt man nicht und die sieht man nicht. Und doch sind es ganz wichtige Dinge, die funktionieren. Und so greift alles in perfekter Weise ineinander. Wenn du schlapp bist und ausgelaugt zum Beispiel, dann wirst du ganz automatisch müde und legst dich hin und schläfst. Und wenn sich der Körper regeneriert hat, wachst du wieder auf. Im normalen Leben müsste man diese Abläufe alle erlernen, aber der Körper macht das ganz automatisch. Und ähnlich funktioniert der Leib Christi. Und wir haben Anteil daran und damit Anteil aneinander. Da sind wir auf Tuchfühlung, da kennen wir uns. Da nehmen wir einander wahr, wir nehmen Anteil aneinander, da lernen wir auch einander zu ertragen, ist ja auch manchmal nicht so ganz leicht. Wir lernen einander zu vergeben, Und wir lernen auch zu erkennen, es gibt noch andere merkwürdige Menschen im Reiche Gottes. Ich bin gar nicht der Einzige. Und das ist tröstlich. Das ist die Gemeinschaft des Leibes Christi. Übrigens die einzige Gemeinschaft, die sich nicht selbst gesucht hat, sondern die von Gott gesucht und zusammengestellt wurde. Großartig. Gott hat ungeheures Vertrauen in dich und mich, dass er uns einfach so zusammengesteckt hat, ohne zu fragen, ob wir uns auch mögen. Egal, wer wir sind und woher wir kommen, egal, welchen Hintergrund wir haben, welche Ausbildung wir haben, er steckt uns einfach zusammen und sagt so, ihr seid jetzt meine Gemeinde. Das ist einzigartig und unerreicht in dieser Welt. Und du darfst Anteil haben. Und wenn das zuweilen eine Herausforderung ist, dann ist das ganz normal. Jeder hat Anteil an der Gemeinde, an diesem Leib. Das ist auch ähnlich wie mit unserem Zuhause. Da hat auch jeder aus der Familie seinen Anteil. Und es spielt sich so im Laufe der Zeit ein. Und jeder weiß um seinen Platz und seine Rechte einerseits, aber auch um seine Aufgaben und Pflichten andererseits. Und manchmal mühen wir uns, unsere Kinder auch Anteil haben zu lassen, nicht nur an den Segnungen, sondern auch an den Verpflichtungen. Und das ist oftmals schwierig, aber es ist erlernbar. Und Petrus sagt, jeder von euch hat eine Gnadengabe bekommen und damit dient dem Herrn als treue Verwalter. 1. Petrus 4, Vers 10. Jedes Glied der Gemeinde hat seine Aufgabe und dient dem anderen. Und das ist doch auch eine großartige Sache. Jeder von euch, ihr Begabten, vielleicht sogar ihr Hochbegabten, jeder hat eine Gabe bekommen, um damit im Reiche Gottes zu dienen. Und da gibt es Gaben und Aufgaben, die sind ganz besonders begehrt und andere wieder, die sind nicht so begehrt. Aber jedes Teil des Körpers hat seine Aufgabe, für die es geschaffen und begabt ist. Und es ist ganz wichtig, dass jedes Glied seine Aufgabe wahrnimmt und nicht die des anderen. Es lebt sich nämlich leichter, wenn man mit den Händen arbeitet und mit den Füßen läuft, als umgekehrt. Im Reich Gottes ist das ganz genauso. Das heißt ja streng genommen, in der Gemeinde Jesu gibt es keinen, der nur konsumiert. Es gibt keinen, der nur rumsitzt und nur nimmt. Es gibt keinen, der nur deshalb Anteil am Gottesdienst hat, weil er da ist. Das ist zwar schön, aber das ist eigentlich nicht der Gedanke Gottes, wenn er von Gemeinde spricht. Wir sollen Anteil haben am Reiche Gottes dadurch, dass die Gaben Gottes fließen und jeder weiß, was Gott ihm gegeben hat, womit er begabt worden ist. Das hat nichts mit Stolz zu tun, sondern einfach mit dem Bewusstsein, dass Jesus dich gesegnet hat und dass du mit diesem Segen, mit dem du gesegnet bist, ein Segen sein sollst. Es gibt leider nur wenige, die ganz klar und eindeutig wissen, wozu Gott sie begabt und berufen hat und die das dann auch tun. Das hat nichts mit Wichtigkeit oder Unwichtigkeit oder großen oder kleinen Diensten zu tun. Es kommt nur einfach darauf an, dass der, der zwei Talente empfangen hat, auch weiß, dass er zwei Talente empfangen hat. Und Gottes Erwartungen sind dann auch zwei Talente und die zwei Talente sollen dazu gewonnen werden. Und wenn Jesus dann wiederkommt, wird er nicht fragen, oh, nur zwei, sondern er wird sagen, du guter und treuer Knecht, über wenigem warst du treu, über viel will ich dich setzen. Es ist, glaube ich, sehr wichtig für jeden Einzelnen im Reich Gottes, dass er seine Gaben und Fähigkeiten kennt und weder höher noch niedriger von sich denkt, sondern genau das einsetzt, was Gott ihm gegeben hat. Das werden glückliche Menschen in der Nachfolge Jesu sein. Die vergleichen sich auch nicht mit anderen und denken darüber nach, was sie auch gern oder viel lieber machen würden, sondern sie wissen, wozu Gott sie befähigt hat und berufen hat. Und diese Gewissheit gibt innere Ruhe und Gelassenheit, sodass ich den von Gott gewollten Dienst ausüben kann. Da kann ich mich dann auch über die Gaben der anderen freuen, auch über den, der 5 Talente empfangen hat und jammere nicht, dass der 5 hat und ich nur 2 oder vielleicht nur 1, sondern ich weiß, was Gott mir gegeben hat und darin lebe ich. Und ich denke, es gibt keine glücklicheren Gemeindeglieder als die, die am richtigen Platz sind und den richtigen Dienst mit Freude tun. Und wenn Gott deinen Dienst verändert, dann wird er dich auch dazu befähigen. Und wenn Gott deine Grenzen weitet und dich noch mehr begabt, wunderbar. Aber lass Gott das tun und tu es nicht selbst, denn dann wird es mühsam und anstrengend und gibt Stress. Dann musst du am Ende Pillen nehmen und kriegst Herzprobleme und ärgerst dich und wirst am Ende zum Seelsorgefall und ärgerst deinen Ehemann und deine Ehefrau und deine Kinder. Das alles können wir uns sparen, wenn wir wissen, was Gott uns gegeben hat und wenn wir den Platz kennen, auf den er uns gestellt hat und diesen Platz ausfüllen. Mehr nicht und weniger auch nicht. Dann wirst du ein glücklicher Nachfolger Jesu sein. Was erwartet Gott dann von uns? Perfektion? Nein. Arbeit bis zum Überdruss und bis zum Burnout? Nein. Dass du alles allein machst? Nein. Gott erwartet nur, dass du treu bist. Ich lese es dir vor, in 1. Korinther 4, Vers 2 schreibt Paulus, nun fordert man nicht mehr von den Haushaltern, als dass sie für treu befunden werden. Treue ist ein ganz wichtiger Punkt für unser Leben, nicht nur im Reiche Gottes, aber da ganz besonders. Gott erwartet keine großartigen Taten und Dinge von uns, aber er erwartet, dass wir treu sind mit dem uns treu sind und treu sind in dem mit uns anvertrauten, dass wir damit treu umgehen. Es gibt nichts Schlimmeres als erlöste und errettete Gotteskinder, die unglücklich und unzufrieden sind, überarbeitet, weil alle anderen nichts tun, oder als einsamer Stein im Hof liegen, ungebraucht, nicht benötigt, weil alle anderen alles tun. Wenn wir zulassen, dass Jesus das Haupt der Gemeinde ist, dann kann eigentlich nichts falsch laufen, denn dann bestimmt er die Richtung und jedes Teil an diesem Leib tut genau das, wozu es bestimmt ist. Gemeinde hat mit Beziehung zu tun, zu Jesus und untereinander. Glaube in der Nachfolge Jesu ist in erster Linie Beziehung. Und diese Beziehung soll leben. Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Daraus könnte man eine strenge Lehre machen oder es einfach als ein Wahnsinnsvorrecht hinnehmen. Bleib in ihm. Lebe aus der Quelle Gottes, nicht aus eigener Kraft, nicht aus eigenem Verständnis. Bleib in der Herde Gottes. Sei ein lebendiger Stein in seinem Haus. Sei ein Teil des Leibes Christi. Nimm deine Aufgabe aktiv wahr. Was könnte Gott aus unserem Leben alles machen, wenn wir nicht manchmal so stur und eigenwillig wären? Wenn wir die Erwartungen Gottes in und mit unserem Leben erfüllen würden, ich denke, dann wären wir die glücklichsten Menschen auf dieser Erde. Leben wir in ihm. Man kann sich innerlich so schnell entfernen. Man merkt das nicht gleich. Es wird träge, es wird mühsam, es entsteht eine gewisse Ferne und Gleichgültigkeit. Vertrauen verliert sich. Wenn das heute deine Situation ist, dann komm zurück. Komm in die Nähe Jesu. Nur nahe bei Jesus kannst du von seiner Fülle nehmen. Kannst du aus ihm leben. Kannst du seine Stimme hören, sein Herz verstehen. Das möchte Jesus so gern und dafür hat er alles gegeben, dass wir ihm nahe sein dürfen. Die Herrlichkeit der Ewigkeit wird ja auch darin bestehen, dass wir bei ihm sein werden alle Zeit. Das sagt Gottes Wort. Bei ihm zu sein alle Zeit, ohne Trennung, ohne Hinderungsgründe, ohne irgendwelche Schatten des Zweifels und der Sünde, bei ihm zu sein alle Zeit, das ist unser Ziel. Wenn wir in unsere Zeit und in unsere Welt hineinsehen, dann drängt sich immer mehr der Eindruck auf, Jesus kommt bald wieder. Wir sollten darüber nachdenken, ob wir in der richtigen Position sind, nahe bei Jesus, belebt durch ihn, durch seinen Geist, sodass wir mit unserem Leben Gott die Ehre geben können. Vielleicht können uns die Bilder von der Herde, von dem Bau oder dem Haus Gottes und vom Leib Christi dazu eine Hilfe sein. Amen.